Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen, liebe Gottesdienstbesucher. Anfang des Jahres bekam ich einen Anruf und die Schwester, die mich angerufen hat, die sagte mir, dass sie einen Bekannten hätte und dieser Bekannte würde sich in einer sehr, sehr schwierigen Lebenssituation befinden. Er erlebt gerade unglaublich viel Ungerechtigkeit und bräuchte jemanden, mit dem er darüber redet. Und sie hatte gefragt, ob sie meine Nummer weitergeben könnte. Allein die Schilderung dieser Frau hat mir direkt gezeigt, dass ich das, was dieser Mann dort erlebt, absolut nicht nachempfinden kann. Also so eine Art der Ungerechtigkeit habe ich in meinem Leben noch nicht erleben müssen, Gott sei Dank. Und mir war direkt klar, also ich werde diesem Mann mit meiner Erfahrung nicht weiterhelfen können, denn ich habe diese Erfahrungen noch nie gemacht. Das Einzige, was diesem Mann helfen kann, ist Gott mit seinem Wort. Da können wir Weisheit draus schöpfen, da können wir Erkenntnisse gewinnen, die Kraft geben, um mit dieser Ungerechtigkeit umzugehen. Und so habe ich dann gesagt, okay, wenn Gott das so geführt hat, dann darfst du meine Nummer gerne weitergeben. Und ich begann direkt in meinem Kopf zu überlegen, wo spricht die Bibel über Ungerechtigkeit? Wo spricht die Bibel über diese, wie wir damit umgehen sollen, wenn uns wirklich massive Ungerechtigkeit in unserem Leben trifft? Und interessanterweise war ich in meinen Gedanken direkt in dem Buch der Psalmen. Es ist ja ein sehr großes Buch, es gibt sehr viele Psalmen. Und ich war direkt in dem Psalm und habe überlegt, welche Psalme kenne ich, die Kraft geben in Situationen, wo wir Ungerechtigkeit erleben. Die Psalme sind ja so besonders, weil sie so gut wie jede Gefühlssituation beschreiben. Also jede Gefühlslage wird irgendwie beschrieben. Von unfassbar glücklich bis todtraurig finden wir alles in dem Psalm. Verschiedene Ereignisse werden beschrieben und die ganze Gefühlslage, die es so gibt, ist dort abgedruckt oder abgezeichnet. Gleichzeitig, und das macht die Psalmen aus meiner Sicht auch nochmal so zusätzlich besonders, wurden die Psalmen auch zum größten Teil für Menschen geschrieben. Natürlich wurde alles durch Gott inspiriert und zur Ehre Gottes verfasst. Aber die Absicht bei vielen Psalmen war auch, dass Menschen diese Psalmen singen sollten oder zu bestimmten Anlässen lesen sollten, also von Menschen, für ganz bestimmte Situationen. Und das ist auch ein weiterer Punkt. Menschen beschreiben ihre Erlebnisse und ihre Gefühle und helfen mir dabei, der ich sehr viel später lebe, zu erkennen, dass ich mit meinem Problem nicht alleine bin, sondern dass Gott es kennt und in seinem Wort niedergeschrieben hat. Und so war es auch bei mir, dass ich für mich gerade am Anfang der Seelsorge sehr viel aus dem Psalm herausnehmen konnte, um die Situation dieses Mannes zu verstehen und auch um in seine Situation mit hineinzutauchen und nachzuempfinden, wie es ihm wohl gehen möge. Und in einem der Psalmen, die mir besonders ans Herz gewachsen sind, das ist der Psalm 27, da möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Das Thema der heutigen Botschaft lautet Frieden im Herzen trotz ungerechter Umstände. Und ich werde den Schwerpunkt bei der Auslegung auch so legen, dass wir uns die Frage stellen, wie können wir mit Ungerechtigkeit umgehen und darauf reagieren? Und wenn du dich gerade ebenfalls in einer schweren Zeit oder in einer Zeit der Dunkelheit befindest, in der du keine Orientierung findest oder keine Kraft für deine Aufgaben hast, die vor dir liegen, dann darfst du diesen Psalm genauso auf deine Situation anwenden, auch wenn deine Umstände vielleicht nicht wenn deine Umstände nicht aufgrund von Ungerechtigkeit anderer Menschen entstanden sind, sondern einfach nur da sind, weil sie da sind, ohne scheinbaren Grund. In diesem Fall wird die Gewichtung der einzelnen Punkte eventuell etwas anders für dich sein, aber du darfst diesen Psalm genauso auf deine Situation anwenden. Und ich möchte mit uns ganz zu Beginn jetzt den Psalm einmal als Ganzes lesen und dann werden wir Stück für Stück durchgehen. Psalm 27. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Bösen, meine Widersacher und Feinde, sich mir nähern, um meinen Körper zu fressen, müssen sie straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz doch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, dann verlasse ich mich auf ihn. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich mein Leben lang im Hause des Herrn bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten. Denn er schützt mich in Notzeiten in seiner Wohnung. Er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt und hebt mich auf einen Felsen. Er erhöht mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich ihm in seinem Zelt Jubelopfer bringen. Ich will den Namen singen, den Namen des Herrn singen und spielen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz denkt an die Worte, sucht nach meinem Angesicht. Darum suche ich, Herr, dein Angesicht. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir und verstoße deinen Knecht nicht im Zorn, denn du bist meine Hilfe. Lass mich nicht fallen und zieh deine Hand nicht ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, zeige mir deinen Weg und wegen meiner Feinde leite mich auf ebener Bahn. Übergib mich nicht der Willkür meiner Feinde, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Hoffe auf den Herrn. Sei getrost und unverzagt und warte voller Hoffnung auf den Herrn. Den ersten Punkt, den ich heute hier aus diesem Text herausarbeiten möchte, habe ich überschrieben mit den Worten: Stärke dein Vertrauen auf Gott. David befindet sich hier in einer sehr schwierigen Situation. Er ist nämlich auf der Flucht. Man ist sich bei der Datierung, also bei der Frage, wann hat David diesen Psalm vermutlich in seinem Leben geschrieben, nicht ganz sicher. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass er sich hier auf der Flucht vor Saul befindet. König Saul, vom Neid zerfressen, versucht David das Leben zu nehmen, weil dieser beliebter ist als er. Und David ist also unschuldig und ihn trifft hier massive Ungerechtigkeit. Das, worauf er sich in seiner letzten Zeit noch verlassen konnte, das ist weggebrochen. Er kann sich nicht mehr als der erfolgreiche, als der beliebte Soldat feiern lassen, sondern er muss sich verstecken. Er konnte sich nicht mehr einfach auf den Straßen frei bewegen oder am Königshof ein- und ausgehen, sondern er wird verfolgt. Aber David hat erkannt, dass diese Dinge, die ihm jetzt fehlen, diese Dinge, die können ihm keine Kraft, sie können ihm keinen Mut, sie können ihm auch nicht irgendeinen Halt in seiner Situation geben, sondern David weiß ganz genau, der Einzige, der mir Mut, der mir Kraft, der mir Halt gibt, das ist Gott. Und er formuliert das hier: Er ist mein Licht. Er ist mein Heil, er ist meine Kraft, oder andere Übersetzungen sagen, er ist meine Stärke. Ich, David, ich habe nicht genügend Kraft, nicht genügend Weisheit, um aus meiner Situation, in der ich hier gerade bin, herauszukommen. In mir gibt es nichts, was mir irgendwie Hoffnung geben könnte. Aber es gibt jemanden, der mir Hoffnung gibt. Es gibt jemanden, an den ich mich klammern kann. Es gibt einen Anker, der hält. Und das ist Gott. Interessant ist, dass David hier nicht nur die Eigenschaften und die Größe Gottes beschreibt, sondern dass an der Art und Weise, wie er es hier formuliert, bereits erkennbar wird, dass er eine persönliche Beziehung zu diesem Gott hat. Er sagt nicht, er sagt, der Herr, er ist mein Licht. Er sagt nicht nur, er ist Licht, was ja auch stimmen würde. Nein, es ist persönlich. Er ist mein Licht. Er wird mich hier in dieser dunklen, auswegslosen Situation leiten und er wird mich führen, weil er mein Licht ist. Er ist mein Heil. Er wird mir hier heraushelfen und mich erretten. Er ist meine Kraft. Er wird für mich kämpfen und mir die Kraft und die Stärke geben, die ich für den nächsten Schritt brauche. Halt und Orientierung in schweren Zeiten bekommen wir nur, wenn wir unser Vertrauen auf Gott stärken. Und das ist ein Wachstumsprozess und das ist eine bewusste Entscheidung. Gottvertrauen wächst in schweren Zeiten. Gottvertrauen wächst in schweren Zeiten. Ich habe überlegt, welche Parallelen gibt es in unserem Leben, die das vielleicht ein bisschen veranschaulichen. Ich habe nur eine ganz schwache, ist mir eingefallen, das ist Schwimmen lernen. Wisst ihr, am Beckenrand sind wir alles Profischwimmer. Da können wir das alle. Und im knietiefen Wasser auch, kein Problem. Da haben wir nicht Angst davor und da können wir auch sagen, Wasser fühle ich mich wohl. Aber wenn es tief wird, wenn wir nicht mehr stehen können oder wenn die Wellen kommen, da zeigt sich wirklich, wer schwimmen kann und da lernt man es meistens auch wirklich. Da weiß man, worauf es ankommt und wie man es zu tun hat. Gottvertrauen wird gestärkt, wenn wir uns verpflichten, in unserer Not auf Gott zu schauen, auch und gerade dann, wenn unsere Umstände und unsere Gefühle uns den Eindruck vermitteln, als ob Gott nicht da ist oder uns in unserer Situation alleine gelassen hat. Das Zweite, was uns David hier in diesem Psalm mitgibt, ist: Halte an der Gemeinschaft mit Gott fest und vertiefe diese. David formuliert hier in Vers 4 einen Wunsch. Es ist sein Hauptwunsch in dieser schwierigen Situation. Und dieser Wunsch hat mich überrascht. Wir lesen ihn nochmal, Vers 4. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich mein Leben lang im Hause des Herrn bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten. Er bittet hier nicht darum, dass Gott seine Umstände verändert, dass seine Feinde verschwinden, dass er jetzt einfach wieder zurück in sein altes Leben kann, die Vorzüge seines alten Lebens wieder genießen kann oder sonstiges. Das ist nicht das, was er bittet. Sein innigster und scheinbar einziger Wunsch ist, dass er in der Gegenwart Gottes verweilen kann. Er wünscht sich nichts mehr als die innige Gemeinschaft mit Gott. Und aus dieser Gemeinschaft mit Gott bezieht er seine Sicherheit, so wie wir es hier in Vers 5 lesen, wie er es uns hier beschreibt. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Inwiefern vermittelt es dir ein Gefühl der Sicherheit, wenn du Gott in Notlagen an die erste Stelle stellst und ganz aktiv nach ihm und nach seiner Gegenwart suchst? Ich weiß nicht, in welchen Notlagen du vielleicht gerade stehst, was du gerade erlebst oder was du schon durchlebt hast. Aber inwiefern gibt es dir das Gefühl von Sicherheit in diesen Momenten, wenn es schwierig ist, zu sagen, Gott, ich will nur zu Gott und Gott ist das, was mich hier in dieser Situation wirklich stärkt. Je eher wir erleben, dass Christus alles ist, was wir haben, desto eher werden wir es auch erleben, dass Christus alles ist, was wir brauchen. Wie oft suchen wir die innige Gemeinschaft mit Gott, gerade in schweren Zeiten. Ich muss von mir selber sagen, dass dieses Verweilen, das ist ein älteres Wort, aber ich glaube, wir können es alle verstehen. Ich muss von mir selber sagen, dass dieses Verweilen in der Gemeinschaft mit Gott bei mir in schweren Zeiten oft begrenzt ist. Morgens auf dem Weg zur Arbeit kurz 10 Minuten beten. Das ist besser als gar nicht beten. Ist so. Dann eine Andacht lesen oder hören. Das ist auch besser als nichts. Dann am Abend eventuell noch ein Kapitel aus der Bibel oder etwas aus einem guten christlichen Buch. Das ist alles besser, als es nicht zu tun. Ohne Frage. Aber das meint David nicht, wenn er hier seinen Herzenswunsch zum Ausdruck bringt. Das ist nicht das, was er hier beschreibt. David spricht von einer ganz bewussten Zeit, in der er Erbauung erlebt und in der alles andere zweitrangig ist. Denn in dieser Zeit findet das Wichtigste statt. Er meint hier eine Art der Gemeinschaft, in der uns nichts dazu bringen könnte, diese Zeit abzubrechen oder sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Das ist das, wonach er sich sehnt. Ich kann mich an meine Freundschaftszeit, an unsere Freundschaftszeit erinnern. Es gab einen Abend in der Woche, der war nur für den anderen reserviert. Das war bei uns damals, weil es so gepasst hat, der Montag. Leute, an diesem Montag hätte passieren können, komm, was wolle, ich bin an diesem Montag bei Nicole. Es war für mich fest. Ich habe mich danach gesehnt, Zeit mit ihr zu verbringen. Es ist auch nur ein schwaches Bild, aber es beschreibt diese Art der Gemeinschaft, die David hier möchte, vielleicht ein bisschen plastischer für uns. Das ist die Art der Gemeinschaft. Zeit mit Gott, wo nichts anderes dazwischen kommt, wo wir ganz bewusst sagen, ich lege alles weg, ich drücke alles weg, ich begebe mich jetzt in die Gegenwart Gottes, weil das der Ort ist, wo ich wirklich die Sicherheit, die Kraft bekomme für das, was vor mir liegt. Gemeinschaft mit Gott, wie das bei dir ganz praktisch aussieht, das ist sehr individuell, aber in dieser Zeit nimmst du dir bewusst Zeit, um still zu werden und auf Gottes Reden zu hören. Und aus dieser Gemeinschaft, die hier entsteht, diese innige Gemeinschaft, aus dieser Gemeinschaft kommt David jetzt in die Anbetung in Vers 6. Wenn wir unser Vertrauen in schweren Zeiten ganz bewusst und aktiv auf Gott setzen und die enge Gemeinschaft mit ihm suchen, durch das Gebet, durch das Bibellesen, durch die Gemeinschaft mit anderen Christen und durch die ganzen Gnadengaben, die Gott uns letztendlich als seine Kinder zur Verfügung stellt, wenn wir das tun, dann werden wir es erleben, wie wir in dieser Situation in die Anbetung Gottes mit einstimmen werden können. Wisst ihr, die Situation von David, die hat sich ja noch kein Stück verändert, wo er Vers 6 schreibt. Es hat sich ja noch nichts verändert. Seine Situation ist ja noch genauso wie beschrieben. Aber sein Haupt, lesen wir, sein Haupt hat sich erhoben. Weg von dem Problem hin zu demjenigen, der Ruhe und Frieden schenken kann inmitten der Probleme. Und ich möchte dich persönlich herausfordern, wenn du vielleicht gerade in so einer Situation stehst. David verpflichtet sich hier zur Anbetung. Er verpflichtet sich. Er verpflichtet sich zur Anbetung Gottes. Inwiefern kann eine bewusste Entscheidung, Gott selbst in den Notlagen deines Lebens anzubeten, eventuell auch deine Perspektive ändern? Wisst ihr, aber die Anbetung Gottes ist nicht das Einzige, was aus dieser Suche nach der Gegenwart Gottes entsteht. Denn nach diesem Jubel in Vers 6 scheint die Stimmung bei David zu kippen. Und mich hat diese Passage, die jetzt kommt, die nächsten Verse, mir haben die so ein paar Rätsel aufgegeben, weil ich das nicht ganz einordnen kann. Was passiert hier? Warum ist das so? Schaut mal, der Text zeigt uns hier, wie Gott in unserem Leben wirkt und wie er auch in schweren Momenten in unserem Leben wirken will. Zunächst, das ist das Erste, zunächst gibt Gott uns Halt, er richtet uns auf. Er lässt uns seine Gegenwart erkennen und diese Gegenwart gibt uns dann Mut und Trost und Kraft. Diese Gegenwart führt dazu, dass wir unsere Augen von unserem Problem, unserer Schwachheit und unserer Hilflosigkeit abwenden und auf ihn und auf seine Größe schauen und auf seine Heiligkeit schauen. Und dann werden wir es erleben, wie uns diese Größe Gottes, wie uns diese Heiligkeit Gottes zur Buße führt. Und das ist auch der dritte Punkt. Bekenne Gott dein Versagen und deine Schuld. Scheinbar ohne erkennbaren Zusammenhang bittet David Gott jetzt um Gnade in Vers 7. Er bittet darum, nicht verstoßen zu werden, Vers 9, und dass Gott ihn nicht verlässt. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum bittet er das? Er wird doch bedrängt. Die Feinde wollen doch ihn töten. Er erleidet doch Ungerechtigkeit. Er ist doch nicht derjenige, der ungerecht ist, sondern er wird bedrängt. Warum also diese Bitten? In der Regel bittet man diese Dinge doch nur, wenn man selber etwas verbrochen hat oder bei jemandem in der Schuld steht. Aber der Text lässt es uns hier nicht erkennen, dass David irgendetwas falsch gemacht hat. Warum also? Und der Grund liegt in der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes wird uns Menschen immer unsere eigene Schuld Gott gegenüber bewusst. David erkennt, dass seine größte Not im Leben auf Sünde zurückzuführen ist und nicht auf die Umstände oder auf Feinde oder auf irgendetwas anderes, was von außen in sein Leben hineinkommt und auf sein Leben reinprasselt. Ich möchte damit auf keinen Fall sagen, das ist ganz wichtig, ich möchte auf keinen Fall sagen, dass es immer an deiner Sünde liegt, wenn du in schwierige Lebensumstände gerätst. Auf keinen Fall. David war in schwierigen Lebensumständen, weil sich Menschen gegen ihn verschworen haben, weil Menschen ihn töten wollten. Es war nicht seine Schuld. Aber Sünde ist für unser Leben und in unserem Leben ein viel größeres Problem als Schwierigkeiten, welche von außen auf uns einwirken. Wisst ihr, denn Sünde kann uns von Gott trennen und sie trennt uns von Gott. Schwierigkeiten führen uns oft zu Gott hin, sie treiben uns in die Arme Gottes. Sünde nimmt uns unseren Halt in Gott. Schwierigkeiten zeigen, dass wir in Gott einen festen Halt haben. Und diese Erkenntnis entsteht immer dann, wenn wir auf den Heiligen und auf den Reinen, auf den sündlosen Gott schauen. Gott gebraucht oft schwierige Umstände in unserem Leben, um uns zur Buße zu führen. Und es kann sein, dass der Bereich, in dem wir Buße tun, noch nicht mal was mit den schwierigen Umständen und der Ungerechtigkeit in unserem Leben zu tun hat. Gott gebraucht die Umstände dazu, um uns in seine Gegenwart zu treiben, weil wir erst in dieser Gegenwart Gottes dazu bereit sind, auf sein Reden zu hören. Weil wir erst dort zur Ruhe kommen und bereit sind, über Dinge nachzudenken, die vielleicht gar nichts mit den Dingen zu tun haben, die wir gerade erleben. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Es kann sein, dass du auf Arbeit unfassbar ungerecht behandelt wirst. Ganz objektiv sogar. Dass du wirklich Leid erlebst, Ungerechtigkeit, Menschen dich einfach nicht mögen es dir zu, und dich spüren lassen. Und es setzt dich so zu, dass du ins Gebet gehst und darüber betest und Gott darum anflehst, dass er dir zeigt, wie du aus dieser Situation rauskommen sollst oder damit umgehen kannst. Und plötzlich zeigt Gott dir einen ganz anderen Bereich in deinem Leben, nämlich wie du als Ehemann oder als Vater versagt hast. Wie du die Liebe nicht weitergegeben hast, die du weitergeben solltest. Und auf einmal tust du in diesem Bereich Buße. Es hat aber absolut gar nichts mit dem anderen Bereich zu tun. Und so gebraucht Gott oft diese Umstände in unserem Leben, um uns unser Herz zu zeigen und uns auch zur Buße zu führen. Außerdem erkennen wir hier das Wirken des Evangeliums. Wenn wir nur auf andere schauen und auf das, was andere uns unter Umständen angetan haben, dann wird das nie dazu führen, dass wir Gott und Gottes Wirken in dieser Situation erleben. Wir werden nicht erkennen, was Gott uns durch diese Situation mitgeben will und wie er uns verändern möchte, wie er uns tragen möchte, wie er uns auf ganz besondere Art und Weise seine Nähe zeigen möchte. Aber wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann zeigt er uns unser Herz und er macht uns klar, dass wir in erster Linie Vergebung und Erlösung benötigen. Und unser größtes Problem immer die Sünde in uns ist, die uns von Gott trennt. Gleichzeitig, und das ist, finde ich, das Tröstende auch hier in diesem Psalm, verlässt Gott uns aber nicht. Sondern er ist der Einzige, der jederzeit zu uns steht und bei uns ist. David macht das hier deutlich, dass selbst die Eltern, dadurch deutlich, dass er hier schreibt, dass selbst seine Eltern ihn verlassen haben. Vermutlich ist das hier so poetisch gemeint und was er damit aussagen will, ist, dass selbst die engsten Menschen, die nächsten Menschen, die ihn verlassen haben in der Situation, wo er ist, aber Gott ist da. Gott verlässt ihn nicht. Egal wie groß unser Leid ist, Gott ist da. Egal wie einsam der Weg ist, Gott ist da. Genauso aber auch, egal wie groß die Schuld in unserem Leben, in deinem Leben ist. Und vielleicht ist die Schuld so groß, dass dich alle verlassen würden, wenn sie wissen würden, was du denkst, was in deinem Herzen ist oder was du getan hast. Wenn du denkst, wenn das ans Licht kommt, werden mich alle verlassen. Nein, Gott ist da. Gott ist da. Und das betont er hier in Vers 10. Und aus dieser Buße heraus richtet er sich jetzt wieder seiner Gegenwart und seiner Zukunft zu. Und das ist das Vierte. Befiehle Gott deine Zukunft an. David befiehlt Gott jetzt seine Zukunft an. Er sagt, Herr, zeige mir deinen Weg, bewahre mich vor meinen Feinden. Und so dürfen auch wir ganz praktisch um Weisheit bitten bei Gott für die nächsten Schritte, wenn wir Ungerechtigkeit erleben oder durch schwierige Situationen gehen. Und ich möchte uns dazu ermutigen, wenn du dich vielleicht in so einer Situation befindest, jetzt gerade oder in Zukunft, dann setz dich mal hin und dann nimm mal diesen Psalm 27 als eine Vorlage und schreib mal deine persönliche Situation in diesem Psalm rein. Das, was David hier beschreibt, das kannst du einfach mal auf dein Leben anwenden und dann schreib das mal auf und dann leg das eine Zeit lang zur Seite, versuch dein Leben an diesem Psalm auszurichten und nach einer Zeit holst du das wieder raus und dann guck mal, wie Gott deinen Weg geführt hat, wie Gott deine Perspektive verändert hat, wie Gott dir selbst nah war, wie Gott dein Heil war. Es ist unfassbar heilsam, sich das immer wieder vor Augen zu führen. David beendet diesen Psalm mit einem persönlichen Glaubensbekenntnis und mit einer Aufforderung an sich selbst. Ich glaube aber doch, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Kannst du das auch sagen? Mir persönlich fiel es sehr lange unfassbar schwer, diesen Glauben und diese Überzeugung zu leben. Und auch heute habe ich noch an dieser Stelle immer wieder meine Stürme im Herzen. Ja, ich weiß, dass Gott alles kann. Das weiß ich. Und ich komme auch mit meinen Sorgen und Problemen zu ihm, das tue ich auch. Aber dann loszulassen, diese Zweifel, diese Schwierigkeiten und wirklich echten Frieden dabei zu haben, wenn ich sage, ja, ich glaube, dass Gott alles zum Besten führen wird. Das ist für mich eine Herausforderung immer noch. In diesem Wachstumsprozess stehe ich immer noch. Wisst ihr, und Gott hat in unserem Leben, Gott ist ja gnädig und er zeigt uns das auf und er macht das bei jedem individuell. Und in meinem Leben hat er unseren jüngsten Sohn dazu gebraucht, um mir klarzumachen, dass ich ihm letztendlich doch nicht vertraue. Und er hat mir auch gezeigt, dass ich ihm mit dieser Herzenshaltung, die ich letztendlich lebe, ich sage sie nicht, aber ich lebe sie, dass ich ihm damit auch letztendlich verletze. Das Folgende ist, wir waren im Urlaub, es war letztes Jahr in Österreich und es war ein sehr schöner Urlaub, sehr schönes Wetter und am Abend dann, wenn man die Kinder dann fertig macht, dann geht es dann halt immer darum, auch die Kinder dann nochmal kurz abzuduschen, je nachdem. Des Drecks gibt dann halt vor, was gemacht werden muss. Und an dem einen Abend war es so, dass wir dann halt die Kinder wieder bettfertig gemacht haben. Und vermutlich haben das viele Kinder Angst vorm Duschen, vor allem vom Haarewaschen. Ich weiß, bei mir war es auch so als Kind. Deswegen bin ich da auch nicht so sauer auf meine Kinder. Aber ich glaube, es haben mehrere Kinder. Also abduschen geht, aber spätestens, wenn es darum geht, die Haare zu waschen, Wasser kommt über den Kopf, dann ist dann immer ganz großes Drama. Und so war dann unser Jüngster dran und ich nehme ihn und gehe zur Dusche und er guckt mich an und er sagt, Papa, aber nicht Haare waschen. Ich sage, nein, heute nicht. Haare sind sauber, nur Füße und so. Papa, aber nicht Haare waschen. Ich sage, nein, alles gut. Nicht Haare waschen, nein. Nicht Haare waschen. Und er fängt an zu weinen. Der steht in der Dusche und ich fange an und er weint und nicht Haare waschen, die ganze Zeit, immer wieder nicht Haare waschen. Ich denke mir, nein, nicht Haare waschen, wir sind doch schon fertig, alles gut. Fertig gemacht, sind schlafen gegangen. Aber an dem Abend hat es mich irgendwie getroffen. Ich saß draußen und ich habe mir die Frage gestellt, warum hat er mir nicht geglaubt? Beim ersten Mal. Ich habe doch nichts anderes gesagt. Ich habe die ganze Zeit gesagt, nein. Warum hat er mir nicht beim ersten Mal, als seine Angst, seine Sorge zum Ausdruck kam und er mir die Frage gestellt hat und ich ihm eine ganz klare Antwort gegeben habe, warum konnte er mir dort nicht vertrauen? Habe ich ihm schon mal irgendwann im Stich gelassen? Habe ich ihm irgendwann mal gesagt, nein, ich wasche dir nicht die Haare und dann habe ich die Duschbrause dann über den Kopf gehalten? Habe ich nicht gemacht. Warum? Für mich gab es da irgendwie keinen Grund. Und an dem Abend saß ich da und dachte darüber nach und mir wurde klar, dass ich oft genauso mit Gott handle. Ich vergesse, wie oft er mich schon so geführt hat, wie oft er mich schon aus schwierigen Situationen herausgeführt hat. Ich vergesse, wie oft er mir Kraft gegeben hat in schwierigen Situationen. Und ich vergesse, wie er mir manchmal vielleicht auch nicht sofort die ganze Situation verstehen lassen hat, aber immer die Kraft gegeben hat für den nächsten Schritt. Und ich tue immer wieder so, als wenn ich ihm das erste Mal in meinem Leben jetzt vertrauen muss. Und ich lasse diese Sorge dort nicht liegen. Ich gebe sie ihm nicht ab. Wie oft hat Gott dich schon im Stich gelassen? Wie oft hat er dich vergessen? Und wir reden jetzt nicht von Gefühlen, also wie oft hatte ich das Gefühl, sondern ganz, ganz, also wie oft hat er dich wirklich vergessen? Die Antwort ist noch nie. Gott hat uns noch nie vergessen. Er hat sein Wort noch nie gebrochen. Und wir dürfen uns daran erinnern, wenn wir in diesen Situationen sind, dass Gott es auch dieses Mal nicht tun wird. Er hat noch nie einen Fehler gemacht. Er hat uns noch nie vergessen. Und er wird in der Situation, in der wir jetzt gerade stehen, nicht damit anfangen. Der Psalm endet mit der Aufforderung an sich selber hier, Vers 14. Hoffe auf den Herrn, sei getrost und unverzagt und warte voller Hoffnung auf den Herrn. Je nach Übersetzung kann bei dir auch harre auf dem Herrn stehen. Das ist tatsächlich die Formulierung, die häufiger vorkommt in den Übersetzungen, aber auch in dem Psalm an sich. Es ist eine Formulierung, die öfter gebraucht wird, zum Beispiel Psalm 37, Vers 7. Sei stille dem Herrn und harre auf ihn. Oder Psalm 40, Vers 2, ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Oder Psalm 42, gleich zweimal, Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft. Und am Ende des Psalms, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Aber auch in anderen Stellen über die Psalmen hinaus kommt dieser Gedanke immer wieder zum Vorschein. In Klagelieder 3,26 oder ganz bekannte Stelle aus Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren oder auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler und sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. All diese Verse verbindet ein aktives, ein anhaltendes Warten auf Gottes Eingreifen. Und das ist das, was Harren meint. Es ist nicht einfach, ich gucke und schaue mal, sondern es ist ein aktives Warten. Ich warte auf etwas und bin davon überzeugt, dass es eintreten kann. Ja, ich stehe gerade in dieser Situation und sie scheint sich nicht zu verändern. Es scheint sich keine Besserung einzustellen, aber ich warte und ich bin mir sicher, dass Gott jeden Moment eingreifen kann oder bereits in meinem Herzen am Verändern ist. Das bedeutet Harren. Ich möchte abschließen und nochmal zusammenfassen. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du gerade stehst. Vielleicht erlebst du Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Gemeinde oder sonst wo. Vielleicht erlebst du gerade aber auch einfach nur eine unfassbar schwere Zeit und machst dir Sorgen, weil du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll, wie du Kraft für den nächsten Schritt bekommen sollst. Dann wünsche ich dir, dass du dein Vertrauen auf Gott und in Gott stärkst. Er will auch dein Licht, er will auch dein Heil und er will auch deine Kraft sein. Ich wünsche dir, dass du ganz bewusst die Gegenwart Gottes suchst und diese Gegenwart Gottes zu deiner Kraftquelle machst. Ich wünsche dir, dass du erlebst, wie Gott auch in dieser Zeit Veränderungen in deinem Leben hervorbringt, weil er deinen Blick auf sich und auf seine Größe lenkt, weg von deinen Problemen, weg von deinen Umständen, die du nicht verändern kannst, hin auf ihn und auf seine Größe. Und ich wünsche dir, dass du bei Gott um Weisheit und um Wegweisung für den nächsten Schritt bittest. Und solange du auf eine klare Antwort Gottes wartest, wünsche ich dir, dass du auf Gott harrst. Mit Geduld, mit Ausdauer, aber voller Erwartung, dass Gott jederzeit Veränderung schenken kann. Gott segne dich. Amen. Ich würde gerne beten und lade euch ein, aufzustehen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns kennt. Und ich danke dir, Herr, dass du deinen Sohn auf diese Erde geschickt hast und er alles durchlebt hat, was wir durchleben. Schmerz, Verlassenheit, Trauer, Einsamkeit, Verzweiflung. All das hat dein Sohn auf dieser Erde erlebt und deswegen wissen wir auch, dass du uns verstehst. Es sind nicht nur Worte, Herr, sondern du hast Taten folgen lassen. Und das gibt uns auch die Kraft und auch das Vertrauen, uns in diesen Situationen an dich zu wenden, unser Vertrauen auf dich zu setzen. Und ich bitte dich so sehr darum, Herr, du kennst die Geschwister, die Leute, die das jetzt gerade auch gehört haben, die sich vielleicht in dieser Situation befinden, die Ungerechtigkeit erleben oder die vom Leben gerade überfordert sind. Und ich möchte dich darum bitten, dass sie in dir diesen Halt finden, den sie brauchen. Danke dafür, dass du ein Halt bist, der hält, dass du ein Felsen bist, auf dem wir bauen können. Und ich bitte dich darum, dass sie in deine Gegenwart kommen und dort einfach Kraft bekommen und dass du auch dort in dieser Gegenwart ihnen einen Ausweg aus dieser Situation zeigst, aber sie auch erkennen, Herr, wie groß, wie heilig du bist und du auch diese Umstände, diese Ungerechtigkeit gebrauchst, um ihre Herzen auf dich auszurichten. Danke dafür, dass du gnädig bist und dass du uns nie verlässt. Amen.